Hallo bei Kopf und Bauch, deinem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Ab geht's, Tobias.
Ja, hallo ihr da draußen. Ja, heute haben wir unsere erste Gastfolge und zu Gast ist der Frank Wulfes. Frank ist Organisationscoach und Erfinder des Decision Poker. Was der Decision Poker ist, was man damit machen kann, erklärt er euch natürlich in unserer Folge. Außerdem sprechen wir über den Unterschied zwischen kompliziert und komplex und wie man in komplexen Umgebungen entscheidet. Und wir sprechen über Sport, über Tischtennis, denn auch da gilt es, Entscheidungen zu treffen. Ganz viele. Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Schön, dass du noch dabei bist. Ja, moin Frank und herzlich willkommen bei uns bei Kopf und Bauch. Stell euch mal kurz Frank Wulfes vor. Frank ist Organisationscoach bei den Kurswechslern und bezeichnet sich auf LinkedIn selbst als Mustersprengmeister.
Mustersprengmeister? Was heißt das denn? Kannst du das erklären oder kommt das später nochmal? Das hört sich interessant an.
Ich kann da gerne mal was dazu sagen. Erstmal moin hier aus Norddeutschland in eure Richtung und danke, dass ich hier sein darf. Der Mustersprengmeister, ja, also als Organisationsentwickler bin ich ja viel in Organisationen unterwegs und die wiederum sind ja voll mit Mustern. Das sind Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster und die sind oftmals vielleicht nicht mehr gewünscht oder nicht mehr zeitgemäß, dass Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verständigen oder verhalten und da wie so ein Trüffelschwein auf die Suche zu gehen und Muster zu identifizieren und durch geeignetes Schütteln oder Rütteln vielleicht Dinge in Bewegung zu bringen. Das wäre für mich so die Definition eines Mustersprengmeisters.
Das ist gut. Jetzt kann ich mir mal was darunter vorstellen. Das hat nichts mit der Baustelle zu tun, so wie ich es am Anfang gedacht habe.
Nein, überhaupt nicht.
Alles klar. Ja, normalerweise stellt ja Peter oder ich eine Entscheidungssituation aus der letzten Woche vor. Ich würde sagen, wir überlassen diese Ehre mal unserem Gast. Frank, hast du eine Entscheidungssituation der letzten paar Tage, die du gerne vorstellen möchtest?
Ja, mache ich gerne. Ich mache mit meinen Kollegen bei Kurswechsel ja auch einen Podcast zusammen, wo wir wöchentlich eine Episode veröffentlichen. Und das ist nicht so, dass ich da jede Woche irgendwie tatsächlich selber was tue. Aber in der letzten Woche war ich mit meinem Kollegen Arne verabredet zu einer Aufzeichnung. Und im Vorfeld ist uns gar nicht so richtig eingefallen, worüber wir sprechen können. Deswegen haben wir ein kleines Experiment vereinbart, dass ich einfach ein Thema mitbringe und ihn am Anfang der Aufzeichnung mit diesem Thema konfrontiere, ohne dass er sich darauf vorbereiten konnte. Und dann haben wir losgelegt. Und um da ein Thema zu finden, musste ich natürlich eine Entscheidung treffen. Welches Thema suche ich denn jetzt da aus? Und das Thema, was ich mir dann überlegt habe, eure Hörer und ihr kennt es vermutlich, das ist die Open Space Technologie. Und ja, dann haben wir losgelegt und unsere Podcast-Aufzeichnung dann gestartet.
Und ist dir diese Entscheidung leicht gefallen oder musstest du da noch ein bisschen ein paar Kriterien heranziehen oder war das eher so eine impulsive Bauchentscheidung? Wie gehst du da manchmal vor? Was bist du eher für ein Typ? Mehr Kopf, mehr Bauch? Oder kommen wir da vielleicht auch noch später dazu, Eder?
Guter Stichpunkt. Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben ja noch einen dritten Haus bei uns, eine Maschine, unsere liebe Ada, und die will es mal ganz genau wissen und die möchte Frank noch ein bisschen besser kennenlernen. Und die hat so eine kleine Entweder-oder-Schnellfragerunde vorbereitet mit 6 Fragen und Frank einfach spontan auf die Fragen von Ada antworten. Du hast immer 2 Optionen und kannst dich dann zwischen denen entscheiden. Bist du bereit?
Ja, dann leg mal los. Ich bin gespannt.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Büro oder Homeoffice?
Homeoffice.
Berge oder Meer?
Mehr.
Fischbrötchen oder Weißwurst?
Fischbrötchen.
Computerspiel oder Brettspiel?
Brettspiel.
Basketball oder Fußball?
Fußball.
Okay, wobei du ja noch einen anderen Lieblingssport hast, aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Spiel ist aber ein gutes Stichwort, denn du hast ja zusammen mit deinen Kollegen bei den Kurswechslern ein Spiel zum Thema Entscheidungen entwickelt, den Decision Poker. Was ist das? Wie kam es dazu? Vielleicht kannst du das unseren Zuhörern kurz erklären.
Sehr gerne. Als Organisationsentwickler beobachten wir natürlich einen klar erkennbaren Trend in den Unternehmen, dass weniger Hierarchie und mehr verantwortungsvolle Teamarbeit, so nenne ich es jetzt mal, in der Praxis zum Tragen kommt. Und wenn ich jetzt irgendwie keinen Chef mehr habe, der immer das letzte Wort hat und der die Entscheidung treffen darf, sondern ich muss mich jetzt irgendwie mit meinen Kollegen verständigen und wir sollen dann gemeinsam Entscheidungen treffen, dann bekommt das Wie sollen eigentlich Entscheidungen getroffen werden eine ganz neue Bedeutung. Und auf Basis dieser Beobachtung hatte ich dann die Idee, das in Form eines Kartenspiels zu entwickeln. Das heißt, der Kern dieses Kartenspiels, da geht es um verschiedene Entscheidungsverfahren. machen. Und wenn Teams das sozusagen in der Simulation sich mal greifen und damit mal pokern, dann lernen sie spielerisch diese verschiedenen Entscheidungsverfahren kennen. Manch ein Hörer oder Hörerin kennt vielleicht das Delegation Poker aus dem Management 3.0 Umfeld. Das war im Grunde so die Vorüberlegung. Aber da geht es ja um das, wer entscheidet, also der Grad der Delegation zwischen zum Beispiel einem Chef und einem Team. Und in unserem Decision Poker, was tatsächlich ähnliche Spielregeln sind, da geht es halt um die verschiedenen Verfahren und wann ich diese zum Einsatz bringe. Und das kann von, wir wollen so lange diskutieren, bis wir alle dieselbe Meinung haben, also der Konsens, wir alle kennen das, ne, diese Laberrunden, bis hin zu einem beauftragten Fallentscheid, dass sozusagen eine Kollegin oder ein Kollege im Team oder zwei als Beispiel das Mandat bekommen, nach Konsultation von Profis, von Experten, Buchlesen oder YouTube-Tutorials, dann aber das Mandat bekommen, im Sinne des Teams zu entscheiden. Und schon müssen nicht mehr alle irgendwie mitdiskutieren, sondern nur ein, zwei Leute beschäftigen sich mit der Fragestellung und treffen dann die Entscheidung. Und das ist einfach ein spielerischer Ansatz, den wir uns da überlegt haben. Und wenn ich noch so eine kleine Anekdote zur Entstehung erzählen kann, da ja oftmals so agile Themen in den Podcasts so rund um die Arbeitswelt diskutiert werden, das haben wir tatsächlich so richtig als agiles Produkt auf den Weg gebracht. Ich habe so einen kleinen Prototypen gebastelt, also so wirklich gebastelt, habe das dann mit meinen Kollegen einfach mal gespielt, habe gesagt, so, wir haben ja heute hier unseren gemeinsamen Tag, den wir pro Monat immer so machen, und ich habe jetzt hier mal mir einen Slot gebucht und jetzt habe ich ein neues Spiel erfunden, wir machen das jetzt mal, und die Kollegen fanden das super, und danach bin ich auf ein Meetup, das war noch so kurz vor der Pandemie, gegangen und habe mir im Rahmen auch da einer Open Space Veranstaltung einen Slot gebucht und habe gesagt, ich biete mal meinen Decision Poker an, und wir haben das da ausprobiert und die Teilnehmenden fanden das mega, haben gesagt, wenn du das produzierst, ich will unbedingt ein Exemplar haben. Und nach diesen Rückmeldungen haben wir dann wirklich erst angefangen, das zu gestalten, das Design zu machen, die Spielregeln zu schreiben, und bieten das jetzt kostenlos unter Creative Commons Lizenz auch über unsere Webseite zum Download an, und jeder Mann, jede Frau ist herzlich eingeladen, sich damit zu beschäftigen und das mit den Kollegen im Team einfach mal auszuprobieren.
Super cool. Frank, erstmal von meiner Seite aus, danke kurz für die Erklärung. Poker und Entscheidungen verbindet ja für mich gleich zwei Leidenschaften. Also ich habe Interesse an Entscheidungen, und ich habe früher, sagen wir zumindest mal semi-professionell gepokert. Also ich habe mir da schon auch mein Geld im Studio mit verdient. Also es war schon ein bisschen mehr als nur mal mit Kumpel zusammenzusetzen. Vielleicht nochmal die erste Frage wäre, was verbindet dich mit Entscheidungen? Also dass du dann auch auf so eine Idee gekommen bist, würde mich interessieren. Und das zweite, warum heißt es dann Poker? Pokert man richtig miteinander? Also geht es auch ein bisschen darum, was zu setzen? Oder hat sich das einfach so ergeben, als ihr auf eine Namenssuche wart?
Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. In der Tat bezieht sich das Pokern darauf, dass ich zu einer vorher vereinbarten Entscheidungssituation jeder im Raum sich entscheiden muss, welches Entscheidungsverfahren er denn in dieser Situation bevorzugen würde. Und jeder legt dann verdeckt die eigene Karte, wo er sagt, das ist jetzt Konsens oder Konsent oder was auch immer für ein Entscheidungsverfahren, halt verdeckt vor sich hin. Und wenn das alle getan haben, dann wird aufgedeckt und geguckt, welche unterschiedlichen Entscheidungsverfahren wurden denn jetzt hier ins Rennen geschickt. Und darüber kommt dann die Gruppe in den Austausch, in die Reflexion, um zu gucken, warum habe ich jetzt mich dafür entschieden, ein anderer würde was anderes bevorzugen. Und so entsteht der, ne, und das macht diesen Poker-Charakter des Spiels dann aus.
Stimmt. Das ist verdeckt sein. Das ist ja super cool, Tobias. Fällt dir was auf? Together Alone-Prinzip?
Ja, ich erinnere mich.
Jeder macht sich Gedanken, welches Verfahren könnte er interessant finden, ne, verdeckt, und dann wird's aufgedeckt. Ja, klingt ziemlich cool. Ja, das stimmt. Das gibt natürlich so ein bisschen diese Poker-Charakteristik. Und wie bist du zum Thema Entscheidung gekommen? Also warum hat es dich vielleicht gewurmt, dass du sagst, okay, ich will da was besser machen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, auch da hat das mit dem Job zu tun, wobei sich die Gedanken auch im Grunde auf das private Umfeld beziehen könnten. Als Organisationsentwickler komm ich nicht umhin, mich mit sowas wie der neueren Systemtheorie zu beschäftigen. Das ist so ein Zweig der Soziologie. Und wenn man da, das ist so ein bisschen sperrig, aber wenn man sich da mal mit beschäftigt, dann stößt man über solche Formulierungen wie Organisationen bestehen nicht aus Menschen, sondern Organisationen bestehen aus der Interaktion zwischen den Menschen und somit aus einem permanenten Fluss von Entscheidungen. Das müsst ihr jetzt nicht im ersten Schritt verstehen, das ist tatsächlich so ein bisschen sperrig, aber diese Erkenntnis, dass Organisationen, also Systeme, aus einem permanenten permanenten Fluss von Entscheidungen bestehen, da wird man schon mal hellhörig und fängt an zu überlegen, wie kann das denn funktionieren und was ist die Konsequenz, wenn das vielleicht nicht klappt? Und die Konsequenz ist tatsächlich, dass wenn Systeme, das kann jetzt auch das System Familie sein oder ein Team, eine ganze Organisation, wenn ich es nicht schaffe, diesen Fluss an Entscheidungen am Fließen zu belassen, also dass da dieser Fluss an Entscheidungen nicht stoppt, dann kann eine Organisation, also ein System weiterleben. Und wenn dieser Entscheidungsfluss, wenn der zum Stocken kommt, hört dieses System auf zu entscheiden und zu existieren. Und wenn ich mir das mal vor Augen führe, bekommt das Thema Entscheidungen nochmal eine ganz andere Dimension, sowohl im privaten, aber auch im beruflichen Kontext.
Ja, große Klasse. Glaube ich, das können wir unterschreiben, oder Tobias? Entscheidungen in der Organisation, im Privaten, überall. Ja, Entscheidenheit darüber, wie wir zusammenleben und arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Und das, was Frank gesagt hat, das mit Entscheidungen, das ist ein lebendiges System, das ist ja auch so ein Stück weit eins der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, weil wir sagen, wir müssen dieses Thema Entscheiden stärker ins Blickfeld rücken. Jetzt habt ihr euer Kartenspiel, euren Decision Poker ja schon eine Weile quasi verfügbar. Also ich glaube, ich bin da 2020 drüber gestolpert. Gibt es schon erste Erfahrungen jetzt aus Unternehmen, aus diesem lebendigen System im Zusammenhang mit diesem Spiel? Gibt es Success Stories oder gibt es vielleicht auch Situationen, wo der Decision Poker vielleicht sogar gescheitert ist?
Gescheitert auf keinen Fall. Die Anfangsphase war tatsächlich einigermaßen herausfordernd, weil das natürlich vor der Pandemie so ein echtes physisches Kartenspiel geworden ist. Und ich habe gerade so den Karton mit einer ernstzunehmenden Anzahl Exemplaren aus der Druckerei geliefert bekommen. Ich glaube, eine Woche später war dann der erste Lockdown. Jetzt ist es dann in der Pandemie natürlich einigermaßen schwierig gewesen, dann mit so einem Kartenspiel, wenn man sich halt irgendwie nicht im selben Raum treffen kann, irgendwie Erkenntnisse zu sammeln, aber wir waren natürlich in der Lage, über gängige, ich sag jetzt mal, Whiteboard-Tools, Online-Lösungen, das so nachzubauen und auch Online-Lösungen dazu anzubieten und nutzen das auch seitdem sehr, sehr häufig in unserer Arbeit. Ne, ob das jetzt wirklich, wenn wir Teams oder Organisationen in der Transformation begleiten und die Art der Zusammenarbeit vielleicht verändern, um sozusagen das, was hinten rauskommt, halt in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Oder im Rahmen unseres Ausbildungsprogramms, wir bilden selber Organisationscoaches aus in so einem 8-moduligen Ausbildungsprogramm. Auch da ist ein Modul von 8 dem Thema Entscheidungen unter anderem gewidmet. Und auch da spielen wir das, simulieren wir das Thema, um den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, auch da diese verschiedenen Entscheidungsverfahren kennenzulernen und den Einsatzzweck zu durchdringen. Und die Rückmeldung, die wir bekommen jetzt über die tatsächlich so knapp 2, 2,5 Jahre, ist extrem positiv. Das ist halt viele diese unterschiedlichen Verfahren gar nicht so kennen. Ne? Dieses so lange labern, bis alle dieselbe Meinung haben. Konsens kennt jeder und so diese Abstimmung, Mehrheitsentscheid, ne? Wer ist dafür, wer ist dagegen, kennen auch alle. Aber diese anderen kleinen, feinen Entscheidungsverfahren jenseits vom Würfeln, ich weiß, Tobias hat da ja noch ganz andere Dinge im Repertoire, auch im Rahmen deines Buches so. Ne? Aber diese 7 Verfahren, die wir ausgewählt haben, das haben wir ganz bewusst sozusagen ins Rennen geschickt, um da halt eine sehr große Bandbreite, die halt alltagstauglich ist, in der Zusammenarbeit in Teams sozusagen zu erlernen und sich damit zu beschäftigen. Also gescheitert, wie gesagt, habe ich so noch nicht erlebt, sondern der Erkenntnisgewinn war halt immer da.
Klasse. Es lohnt sich also auszuprobieren. Jetzt hast du gerade gesagt, alltagstauglich, hast vorhin von Systemen und Kontexten gesprochen. Kann man den Decision Poker jetzt auch außerhalb eines Unternehmens einsetzen?
Also denkbar wäre das. Da habe ich jetzt noch keine Rückmeldungen bekommen, dass das mal zum Beispiel innerhalb einer Familie eingesetzt wurde. Also ich spreche ganz bewusst von Organisationen, also nicht nur von Unternehmen. Ich weiß von einzelnen sozialen Einrichtungen, dass sie sich damit beschäftigt haben. Ich weiß einmal aus einem Altenheim und einmal in einer sozialen Betreuungseinrichtung. Da haben sie das in einem Team ausprobiert und die Rückmeldungen waren auch da sehr positiv, weil das geholfen hat, schneller Entscheidungen zu treffen. Also eben nicht mehr so lange labern, bis alle dieselbe Meinung haben, sondern halt auch Dinge zu beschleunigen, dadurch, dass ich überhaupt erstmal Kenntnis von unterschiedlichen Möglichkeiten gewonnen habe. Das heißt, in Organisationen ja, aber ob jetzt wirklich so in Familien oder in Vereinen oder so, das weiß ich zumindest. zumindest nicht. Aber ausschließen kann ich es auch nicht.
Wäre ja mal spannend, das vielleicht mal auszuprobieren. Können ja bestimmt am Ende oder auch in den Shownotes nochmal den Link dann auch zu deinem Kartenspiel verlinken. Kurze Frage auch hier nochmal. Du hattest am Anfang gesagt, dass es einen Bedarf gibt, ne? Da ja Entscheidungen das Zusammenleben definieren und es gibt da einen Bedarf, diese Entscheidung besser zu machen. Warum glaubst du denn, haben so viele Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen? Oder warum fehlen ihnen eigentlich, ich nenne es mal, die Kompetenzen, das Wissen? Also warum ist das, wenn das eigentlich so ein Thema ist, was uns ja eigentlich tagtäglich betrifft und so wichtig ist, warum wissen wir so wenig darüber? Und warum haben wir so wenig Werkzeug alltäglich in der Tasche und dass wir das machen können? Dass anscheinend nur 30, 40 Jahre Erfahrung oder sowas momentan eine Lösung sind. Was glaubst du, was könnte dahinter stecken?
Naja, wenn wir mal die letzten Jahrzehnte so ein bisschen unter die Lupe nehmen, was sich da alles so verändert hat in unserem Alltag, in der Art der Zusammenarbeit, in der Wirtschaft, in der Globalisierung und so weiter, dann wird man relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, wow, wir werden seit einiger Zeit ganz schön durchgeschüttelt. Da ist Digitalisierung, Technologie sicherlich ein Thema. Dann so das Thema, dass ich nicht nur in irgendeinem kleinen Kaff wohne und so in kleinen lokalen Märkten operiere, sondern dass jedes Unternehmen eigentlich bestrebt ist, weltweit ihre Produkte und Services irgendwie anzubieten und so weiter. Und das in Summe, was viele dann so als VUCA-Welt oder gestiegene Dynamik, Komplexität bezeichnen würden, führt einfach dazu, dass auch der Kontext von Entscheidungssituationen sich sehr stark verändert. Wo ich vor 50, 70, 100 Jahren im Grunde in trägen Märkten, in trägen Situationen 90% oder 98% der Probleme durch gute Analysen, gute Definitionen von Checklisten, von Prozessen und so weiter lösen konnte, hilft das heutzutage nicht mehr. Heute brauche ich sowas wie Intuition, brauche das richtige Bauchgefühl, Kreativität, Dinge ausprobieren, weil Analyse hilft nicht. Und das ist genau das, was wir in Organisationen beobachten, weswegen so oft keine Entscheidungen getroffen werden und deswegen, sage ich mal, so Stillstand entsteht, weil Menschen versuchen, durch Analysen komplexe Probleme zu lösen und stellen fest, dass das klappt nicht und analysieren weiter und das führt nicht zum Ziel. Und es fehlt dann da der richtige Rahmen oder die Rahmenbedingungen, um einfach mutig voranzugehen, Dinge auszuprobieren und dadurch schnell zu lernen und natürlich auch zu lernen, dann schnelle Entscheidungen zu treffen. Das wäre so meine Sicht, warum dieses Thema Entscheidungen so wichtig geworden ist und was sich da so verändert hat, damit das notwendig geworden ist.
Würdest du jetzt sagen, Entscheidungen sollten immer schnell sein oder wie wichtig ist Schnelligkeit bei Entscheidungen?
Na, das kommt genau auf diesen unterschiedlichen Kontext drauf an. Wir nutzen da oftmals so Gegenüberstellungen, auch in der Sprache, um da sehr klar zu sein. Also das Gegenstück von der Komplexität, von der ich eben gesprochen habe, wo so alles fließt und nichts planbar ist und so weiter, wären für mich komplizierte Aufgabenstellungen. Und das sind wiederum Aufgabenstellungen oder Entscheidungssituationen, wo mein Wissen von gestern ausreicht, um heute die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also viel Routine, viel Dinge, die ich durch Prozesse oder Checklisten oder Regeln gut beschreiben kann, damit ich das auf diese Art und Weise auch anderen erklären kann. Also das ist so der komplizierte Teil der Wertschöpfung, so nennen wir das auch. Und da helfen Analysen und da hilft auch, sich Zeit zu nehmen, weil ich finde dadurch raus, wie es richtig geht. Im komplexen, dynamischen Umfeld hilft mir das nicht. Da muss ich vorangehen, da muss ich Dinge ausprobieren und üben und mich so im Grunde einer möglichen Lösung, also wir nennen das dann so nach vorne irren, weil ich kann es nicht ausrechnen, ich kann es nicht analysieren, was das Beste ist, sondern ich kann nur den ersten Schritt machen und dann genau beobachten, hat das jetzt was gebracht, dann mache ich so weiter. Wenn nicht, dann weg damit, dann probieren wir es anders. Und diese zwei Arten von Problemstellungen, die unterscheiden wir im Grunde sowohl in der Organisationsentwicklung, aber auch eigentlich bei jeder Entscheidungssituation, dass ich mir erst die Gedanken mache, ist das eher so da oder eher so da und dann davon abhängig eine Lösungsstrategie mir überlege.
Vielleicht auch für die Zuhörer nochmal, um die abzuholen, also diese Trennung zwischen kompliziert und komplex ist da schon wichtig. Viele, ja auch ich, habe das früher sehr stark vermischt, also war für mich das Gleiche. Kompliziert ist immer etwas, das man durch eine Analyse, also durch Verständnis tiefergehend begreifen kann. Beispiel, als ich angefangen habe bei Audi, war der Verbrennungsmotor für mich gefühlt komplex, aber eigentlich ist es eine komplizierte Maschine, die ich lernen kann und irgendwann ist alles ganz klar verständlich und und man kann es über eine Analyse, über einen Prozess ganz einfach schreiben. Komplexität ist etwas, ja, was nicht Vorhersehbares ist. Ja, also zum Beispiel, ganz einfach, immer Beziehungen zwischen Menschen sind immer komplex. Ja, oder auch, wo man, ich sag mal, zeitliche Einflüsse hat und gerade unsere Welt, das hast du ja sehr schön beschrieben, Frank, Globalisierung, Digitalisierung, gegenseitige Abhängigkeiten, ja, da entstehen ganz viele komplexe Zusammenhänge, die ich nicht vorhersehen kann, wo ich schnell reagieren muss, agil sein muss und da brauche ich eben genau Entscheidungskompetenz und das willst du mit deinem Spiel und auch natürlich mit deinem Unternehmen dann im Endeffekt in den Organisationen verbessern.
Hast du wunderbar zusammengefasst, Peter.
Dankeschön. Ja, na, mir war nochmal wichtig, weil ich selber weiß, also ich habe das früher kompliziert und komplex auch ein bisschen vermischt und ist auch nicht ganz so einfach, man vermischt das manchmal so ein bisschen, aber genau da unterscheidet sich das dann eben, ne? Und das eine ist wirklich tiefgehend analysierbar, da macht es auch Sinn, so wie du es auch gesagt hast, tief reinzugehen und auf der anderen Seite braucht man eben andere, ich nenne es mal Werkzeuge, Methoden und das hast du ja auch in deinem Kartenspiel.
Ja, ich würde sagen, zu dem Thema kompliziert, komplex, vielleicht packen wir da auch nochmal was in die Shownotes. Ich weiß nicht, Frank, vielleicht habt ihr sogar eine Kurswechsler-Podcast-Folge zu diesem Thema. Wenn jemand sagt, Mensch, das ist interessant, das würde ich mir gerne nochmal ein bisschen tiefergehend anhören.
Das ist tatsächlich so in unserer Arbeit eins so der ganz zentralen Navigationshilfen oder Denkwerkzeuge, weil wenn ich diesen Unterschied verstanden habe und im Grunde so sehend durch den Alltag laufe, dann treffe ich halt ganz andere Entscheidungen im Umgang mit den Problemstellungen. Deswegen, so, ich bin gar nicht sicher, ob wir eine ganz eigene Folge dazu haben, aber ich gucke mal nach. Aber eine, wo wir auf jeden Fall darüber sprechen, davon gibt es einige.
Das ist schon die erste Entscheidung, Frank, ne? Wenn ich mich also entscheiden muss, ist es kompliziert oder ist es komplex? Da muss ich schon mal mich entscheiden und irgendwelche Merkmale finden.
Jetzt hast du gerade ein super cooles Wort gebracht, nach vorne irren, finde ich super cool. Jetzt ist ja in vielen Organisationen so, da herrscht ja so ein bisschen Angst vor einer Fehlentscheidung. Das ist ja auch blöd, sich irgendwie falsch zu entscheiden, sich das einzugestehen. Wie macht ihr es denn bei den Kurswechslern, wenn ihr euch nach vorne irrt? Wie geht ihr mit Fehlentscheidungen um?
Naja, auch da greife ich mal auf diese Gegenüberstellung von komplizierten und komplexen Anteilen in der Wertschöpfung zurück. Es wird ja oftmals von sowas gesprochen wie Fehlerkultur und dass wir sowas fördern wollen. Ein Kurswechsler wird dazu sagen, nee, das wollen wir nicht. Weil wenn ich in einem komplizierten Umfeld, also da, wo Routinetätigkeiten, wo ich gut analysieren kann, mich bewege und da klappt was nicht, dann passiert das wider besseren Wissens. Das heißt, das ist dann qua Definition, und das kann ich im Duden nachlesen, das ist dann ein Fehler. Und das wollen wir nicht, weil eigentlich hätte ich es besser hinkriegen müssen, weil das ist jetzt nicht unbekannt oder so. Dann hätte ich halt besser recherchieren müssen, besser analysieren müssen oder ähnliches. Und das Gegenstück im komplexen Umfeld, das nennen wir nicht Fehler, sondern das nennen wir Irrtum. Und ein Irrtum zu begehen, das ist das, was wir eigentlich fördern wollen. Das heißt, mutig voran, Dinge ausprobieren. Und wenn das nicht klappt, ich wusste es nicht besser, ne, dann ist es ein Irrtum und dann habe ich schnell daraus gelernt. Genau nach diesen Prinzipien gestalten wir auch unseren Alltag. Das heißt, wenn wir zum Beispiel neue Produkte uns überlegen, dann schließen wir uns nicht ein halbes Jahr ein, machen 1000 Beschreibungen zu diesem Produkt und Vermarktungskampagne und so weiter. Auch da gehen wir in ganz kleinen Schritten vor und konfrontieren, so schnell es irgendwie geht, real existierende Kunden mit dieser Produktidee, holen uns dann Feedback. Und wenn die sagen, ach, was für ein Schmarrn, ne, da kann noch keine Sau was mit anfangen oder sonst irgendwas, dann verwerfen wir den Gedanken und machen es irgendwie anders. Und wenn wir halt positives Feedback bekommen, dann fangen wir an, ne, nach vorne irren, die nächsten Schritte zu machen. Wir bieten es dann mal auf dem Markt an, gucken mal, kauft das jemand? Ne? Und das sind bei uns halt, keine Ahnung, können Beratungsleistungen sein, können Vorträge sein, können Trainings oder Seminare sein. Ne? Und so experimentieren wir und bombardieren unseren Markt mit Produktideen in vollem Wissen. Wir wissen nicht genau, ne, wie unsere Kunden oder potenzielle Kunden darauf reagieren. Und so sollten eigentlich fast alle Unternehmen, die eine komplexe Aufgabenstellung haben und Märkte sind halt nun mal sehr dynamisch und Kundenbedürfnisse verändern sich sehr stark, eigentlich vorgehen, statt halt zu versuchen, bis ins letzte Detail ein Produkt zur Marktreife zu analysieren und zu verbessern und dann das erste Mal einen Kunden damit zu konfrontieren. Das geht dann oftmals schief und das hat dann viel Zeit und viel Geld gekostet. Und ja, nach diesen Prinzipien orientieren wir uns da ganz genauso.
Also cool, also auch hier die Trennung zwischen Fehler und Irrtum. Das heißt, Irrtümer sind gewollt, muss man eingehen, muss man einkalkulieren. Eigentlich so ein Fail-Fast-Prinzip, dass man sagt, in einer unsicheren, unbekannten Umgebung versuche, ja, schnellstmöglich voranzukommen und immer wieder zu reflektieren und auch Irrtümer zuzugeben. Das braucht ja auch eine Kompetenz, ne? Also eine ganz andere Einstellung auch. Und in dem Bereich, wo man sagt, nein, da wollen wir analysieren, also eher in dem komplizierten Bereich, Routine, Prozesse, Checklisten, wenn da Entscheidungen oder Fehlentscheidungen passieren, dann schnellstmöglich abbauen, weil wissen wir ja eigentlich besser, ne? Also da wird es schon auch dann angesprochen, ne? So habe ich es jetzt verstanden. an.
Ja, ne, also man wird da nie eine Komplettvermeidung irgendwie hinbekommen, ne? Und aus Unachtsamkeit oder so passiert auch da Fehler und jemanden dafür dann den Kopf abzureißen, ne, ist natürlich nicht der richtige Weg. Aber was ich damit sagen will, ist, ich brauche diesen Hype um Fehlerkultur nicht, ne? Weil diese Fehler wollen wir nicht. Dann nennt es von mir aus Irrtumskultur oder so.
Sprache beeinflusst uns ja schon stark, ja, und ich habe da auch mit dieser Fehlerkultur ein bisschen ein Problem. Man weiß oft, was damit gemeint ist. Man möchte, die Leute sollen sich mehr trauen, sollen vor allen Dingen keine Angst haben, bleiben wir mal gleich in deinem Sprech, Irrtümer zu machen, weil es müssen sie machen, damit sie bereit sind, Experimente, Risiken einzugehen. Aber natürlich wollen wir keine dummen Fehler, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen. Das, was wir eigentlich schon besser wissen, das wollen wir natürlich nicht fördern. Ne? Also das wird dann auch oft vermixt. Ne? Darf ich noch eine Frage kurz zwischendurch stellen? Ab wann wird dann mutig, du hast ja gesagt, mutig vorgehen, ne? Ab wann wird mutig eigentlich übermütig?
Interessante Fragestellung.
Also ich finde mutige Menschen total toll, aber zu sagen, ich gehe jetzt mit Sandaletten und mit einem nur mit kurzer Hose den Mount Everest besteigen, ohne dass ich sag mal, auf dem Brocken drauf war schon mal oder auf der Zugspitze, kann man ja als mutig bezeichnen, aber auch als ein bisschen dämlich, oder? Also wann wird es übermütig, um das mal zu nennen? Also das ist so ein bisschen, wie viel Risiko gehe ich eigentlich ein in so einer unsicheren Umgebung? Habt ihr da auch Erfahrungen oder sagst du, würde mir gar nicht passieren, weil ich am ersten Zwischenlager mich umdrehen müsste und reflektieren müsste, oh, ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für mich.
Naja, also auch in so einem komplexen, dynamischen Umfeld ist es ja nicht verboten, so etwas wie, keine Ahnung, Risikobetrachtung irgendwie zu machen, ne? Um mal zu gucken, okay, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe, bestimmte Dinge ausprobiere, in was für einem Zielkorridor bewege ich mich da und was können mögliche Konsequenzen sein? Wie hoch ist da sowas wie eine Eintrittswahrscheinlichkeit oder der Schaden, den ich damit anrichten würde? Wenn das okay ist, dass ich vielleicht barfuß da im Schnee laufe und nach anderthalb Tagen meine Zehen verliere, wenn das ein akzeptiertes Risiko ist, ja, dann feuerfrei irgendwie, dann lass uns das probieren. Ja, genau. Ne? Und ein Teil davon kann ich vielleicht in Bern, aber ne, allein wenn ich solche Gedanken zulasse, werde ich vielleicht dann auch dahinter kommen, das sollte ich vielleicht sein lassen und das Schuhwerk spielt da vielleicht doch eine wichtigere Rolle, als ich das mit meinen Flipflops jetzt hier gerade so einschätze halt. Ne? Deswegen auch solche beim Rumprobieren und beim mutig Experimente wagen oder so, sollte ich so gewisse Risikoabwägungen nicht aus dem Auge verlieren, wäre so mein Blick darauf.
Nee, absolut. Habe ich jetzt auch ein bisschen bewusst die Frage mal gestellt. Sehe ich auch so, bin ich auch voll bei dir. Mutig sein heißt nicht unüberlegt, aber man muss trotzdem auch erkennen können, dass wenn ich Sachen nicht genau analysieren oder einschätzen kann, dann muss ich gewisse Risiken eingehen und die sollten tragbar sein. Wenn es dann ein Todesrisiko ist auf Mount Everest oben, dann vielleicht dann doch nicht die Flipflops.
Kleine Ergänzung vielleicht noch. Diese Unterscheidung kompliziert und komplex hatten wir jetzt ja sehr intensiv diskutiert. Wir nennen das auch die Dualität der Wertschöpfung, bezogen auf den Kontext Arbeit, also so auf Organisationen und Berufsleben. Warum pochen wir da drauf? Weil Organisationen oder die Menschen in den Organisationen ein Gefühl dafür entwickeln sollten, wo habe ich was? Ne? Wo habe ich eher so diesen komplizierten Anteil? Wo habe ich eher den komplexen Anteil, um dann entsprechend darauf zu reagieren. Ne? Also die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie dann da Wertschöpfung betrieben wird. Ne? Braucht es da einen Chef mit klaren Ansagen, eher in so einem komplizierten Umfeld oder Teamarbeit in so einem agilen, komplexen Umfeld. Ne? Also allein das Bewusstsein darauf und ein Gespür zu entwickeln, wo habe ich was? Das kann ich nicht ausrechnen, sondern das ist natürlich viel vom Bauchgefühl abhängig. Aber wenn Organisationen das nicht gut hinbekommen, dieses Gefühl, wo habe ich eigentlich diese unterschiedlichen Kontexte und wie gehe ich damit um, dann passiert sowas wie Kodak und Schlecker und diese ganzen untergegangenen Unternehmen, die wahrscheinlich sich rauf und runter analysiert, reportet, geregelt und so weiter haben gar nicht gemerkt, dass der Markt tobt und die einfach versuchen müssen, neue Produkte zu kreieren und so weiter, sondern die haben sich halt ganz viel mit diesen komplizierten Aufgabenstellungen. Irgendwie, ja, Umsatz geht runter, ja, dann müssen wir die Prozesse verbessern. Nein, ihr braucht vielleicht andere Produktideen und mehr Innovation oder ähnliches und müsst ganz anders mit eurem Markt interagieren. Ne? Und das sind so diese Gedanken, die wir auch als Kurswechsler natürlich im Rahmen unserer Arbeit als Organisationsentwickler versuchen, in den Organisationen auf den Weg zu bringen. Ne? Also dieses Gespür, wo braucht's eigentlich was und nicht bei komplexen Problemen immer mit Antworten auf komplizierte Probleme antworten und analysieren und Prozesse definieren optimieren und noch mehr Regeln und so weiter, weil das wird so nicht klappen. Ne?
Und ja, genau. Und so ist es ja mit den Entscheidungen auch. Du brauchst im Endeffekt das Gespür für das richtige Werkzeug und das wollt ihr im Endeffekt in den Organisationen auch erreichen. Das wollen wir für Menschen im Privat, auch im Berufsleben irgendwie erreichen, ein Gespür zu entwickeln. Ich nenne es mal Linkshänder und Rechtshänder zu sein. Also gerade wenn man das jetzt auf diese Dualität mal sieht, nennt man Ambidextrie. Also man muss beides irgendwie können. Ja, perfekt. Sowohl die routinierte Prozesse können, aber man muss jetzt immer mehr, und das ist einfach unsere Welt, die hat sich geändert, viel, viel schneller in der Lage sein, die Situation zu erkennen und dann angemessen zu reagieren. Und Eda, falls du das gehört hast, Frank hat gesagt, das kann man nicht ausrechnen. Ja, also nur mal so für dich. Ja, das heißt, du kannst auch nicht alles lösen, Eda, damit musst du klarkommen. Aber Tobias, wollen wir mal zurück zum Spiel, oder? Du hattest auch noch eine Frage hinsichtlich seiner Sportart.
Ja, genau. Also wir haben ja Basketball oder Fußball gefragt. In der Vorbereitung habe ich herausgefunden, dass der Frank ein begnadeter Tischtennisspieler ist. Nachdem ja Peter und ich auch sportbegeistert sind, die Frage, wo hilft dir jetzt deine Entscheidungsexpertise bei deinem Lieblingssport im Tischtennis?
Naja, es wird jetzt keine Überraschung sein, dass Tischtennis ein hochgradig komplexer Sport ist, wo in kürzester Zeit, naja, ist Fußball auch, ne? Also kein Spielzug gleich dem anderen, ne? Die Ballwechsel sind immer anders, ob nun Vorhand, Rückhand, wo kommt der Ball hin und so weiter. Das heißt, ich muss eine irrsinnig hohe Anzahl an Entscheidungen in sehr, sehr kurzer Zeit treffen. Ja. Ne? Also das macht die Komplexität aus. Wenn ich versuchen würde, das auszurechnen oder zu analysieren, würde das nicht funktionieren. Das heißt, wer mich kennt, auch in dem Sport, dass ich halt tatsächlich eine ganz gute Antizipationsfähigkeit habe. Ne? Das heißt, ich erahne, wo vielleicht ein Spielzug hinführt und finde ganz gute Antworten darauf. Ich bin jetzt, sag ich mal, von meinen körperlichen Möglichkeiten jetzt nicht der mega durchtrainierteste, ne? Eher so ein Ü50 mit Bäuchlein oder auch größerem. Trotzdem hilft mir diese Entscheidungsfreude unter Umständen, diese Intuition, diese Antizipationsfähigkeit auch gegen so die talentierten Jungspunde da durchaus erfolgreich gegenzuhalten. Ne? So, und das hat schon auch damit zu tun, dass ich halt eben dieses Bauchgefühl für Situationen einfach habe. Anderes Beispiel im Coaching beim Tischtennis. Es gibt so die dann sich gegenseitig erklären, mehr auf die Rückhand oder mehr kurz oder lang und der Schnitt und so weiter. Ich bin da eher, auch wenn ich andere Teamkollegen coache, eher so auf der Gefühlsebene unterwegs und versuche sozusagen da vom Bauchgefühl Dinge zu vermitteln und eher so mental vielleicht einen Weg zu finden, mit dem Gegner da Schritt zu halten oder ihn zu bezwingen. Wenn ich das gelinge, dann kommt dieses technische, analytische von ganz alleine. Das ist so meine jahrzehntelange Erfahrung und die mich tatsächlich auch für ein gewisses Niveau da recht erfolgreich gemacht hat.
Aber da hake ich hier auch gleich ein. Richtig, du hast es gerade gesagt, das ist die Erfahrung. Und Intuition und Bauchgefühl, meine Meinung, Tobias, bitte verhau mich nicht gleich, hat viel mit Erfahrung zu tun. Und ja, Tennis ist ein komplexer Sport, weil erstmal Gegner, viele Entscheidungen in schneller, wirklich in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit und natürlich auch, es gibt ja unterschiedliche andere Einflüsse noch, die auf diesen Sport in dem Moment einen Einfluss haben. Belag vom Schläger, Spin, Rückwärts und so weiter. Alles, also was man nicht vielleicht auch so sieht, weil das ja auch im Endeffekt so ein, muss ja sehr visuell arbeiten als Spieler. Aber ich glaube, gerade bei der Sportart, weil du sie auch schon so lange machst, hat das auch viel, weil du sagst Intuition und du kommst über die Intuition, über dein Bauchgefühl, ne? Hat das auch viel damit zu tun, dass du schon viele Situationen in der Form schon mal gesehen hast. Also das wäre für mich sogar eher das Beispiel, wo Routinen, jetzt nicht die Analyse, aber schon Routinen in dir drin sind, die du dann reflexartig eigentlich abrufst. Also da könnte man mal Gerd Gigerenzer fragen, der dann sagt, durch die Erfahrungen, dass man Situationen schon mal gesehen hat, schaffst du in dem Moment komplexeste Aufgaben so zu lösen, als wenn sie ganz einfache Kopfrechenaufgaben sind. So. Also ganz schnell. Also das ist auch ein Erfahrungsschatz, den du sofort sekundenschnell zur Verfügung stellst. Was mich eigentlich nochmal mehr interessieren würde, ist, bist du denn jetzt jemand, der risikofreundlich ist? Also bist du ein Angriffsspieler oder bist du ein Abwehrspieler?
Bin ein absoluter Angriffsspieler.
Ja, das ist nämlich für mich eher der Faktor, wo ich sagen würde, da kommt der Mut, da kommt das nach vorne irren, weil wer nämlich Angriff macht im Tischtennis, der versucht herauszufinden, wo die Schwäche ist. Und der Abwehrspieler ist, der sagt, ich beobachte und versuche so lange eigentlich, aus meiner Sicht, das ist als Laie, ja, so zu gucken, bis sich der andere übernimmt. Ja, also das das ist eher der Abwartende, der Ruhige, hat alles seine Rechtfertigung in dem Sport. Aber der Angriffsspieler, der muss mutig sein, der muss ausprobieren, der muss auch mal Risiken eingehen und der kann nicht alles vorher analysieren. Das wäre so meine Betrachtung. Also damit deckt sich das dann doch wieder so ein bisschen aus der Ferne. So hätte ich dich auch eingeschätzt.
Ja, das ist schon so, ne? Und egal, ob Abwehr oder Angriff, bei komplexen Aufgabenstellungen kommt halt das Üben ins Spiel. Ja. Auch da vielleicht diese Gegenüberstellung, wenn es nur um Wissen geht, also komplizierte Problemstellung, dann reicht es zu lernen. Das heißt, ich lese mir was durch oder ich analysiere es so.
Theorie, ja.
Genau, sich Theorie halt irgendwie anzueignen. Bei komplexen Aufgabenstellungen hilft das nicht und ich muss es üben. Ne? Denkt an Karate-Kid hier, auftragen und polieren und ne? Dieses Üben von den Karate-Bewegungen dann zusammen mit dem Meister. Das ist letztendlich in vielen Sportarten so, wo ich, ne? Also denkt an eine Formulierung, sowas wie, ich weiß Fahrradfahren. Klingt absurd in unseren Ohren, ne? Weil mir das durchzulesen oder ein YouTube-Tutorial mir anzugucken, ja, dann habe ich eine Idee davon, wie Fahrradfahren geht, aber ich muss üben, auf die Klappe fliegen, mich wieder hinstellen, weiter üben, bis ich es dann kann. Ne? Also ja. Wissen und Können ist da die Gegenüberstellung.
Die Zuhörer und die in der Führungsposition sind jetzt morgen reingehen ins Büro und sagen, hier, auftragen, säubern, Jungs. Wieso? Warum wollen wir das machen? Wir sind ab sofort agil. Wir müssen jetzt mehr üben. Also das war natürlich nur, um zu verstehen, dass das dazugehört. Man muss probieren, machen, ausprobieren, man muss nach vorne irren, wie das du wunderschön gesagt hast.
Ja, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Irrtum aus dem Bauch raus, man kann es nicht ausrechnen. Ich sehe schon unsere Ada, die wird uns jetzt wieder schmollen, unsere Maschine. Wir lassen jetzt doch nochmal eine Frage stellen.
Welche Rolle spielen eigentlich datengetriebene Entscheidungen im Tischtennis?
Keine. Datengetriebene Entscheidungen, nö, ist mir nicht bewusst. Höchstens irgendwie so auf der administrativen Ebene, wo Veranstaltungen organisiert werden oder ähnliches. Also im komplexen Spiel selber, datenbasiert, nö.
Es gibt jetzt auch nicht im Scouting oder so, dass es irgendwie einen Statistikbogen gibt und man kann dann irgendwie aus vielen Daten von Spielern irgendwie Vergleiche anstellen oder...
Ah. Ja, in die Richtung, ja.
Also beim Basketball zum Beispiel gibt's das da schon, dass man sagt so, naja, die Wahrscheinlichkeiten, wenn man von dort wirft, sind am besten die Punkteausbeute oder gegen das Team, wenn man den Spielzug läuft, hat man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, also wird dann tatsächlich schon sehr analytisch rangegangen. Kann ja sein, jetzt oute ich mich wahrscheinlich als totaler, weiß ich nicht, dass ich keine Ahnung mehr habe, aber Timo Boll, ist er noch aktiv? Kann man dann sagen, okay, wenn man den von 100 Mal auf die Rückbank schlägt, dann hat man dort vielleicht 3% mehr Chance, den Punkt zu machen, als wenn man ihn vielleicht frontal auf die Vorhand spielt oder irgendwie so eine Sache vielleicht. Gibt es da solche Analysen?
Ja, gibt es tatsächlich. Also ne, auf professionellem Niveau gibt es sicherlich Videoanalysen von Gegenspielern, ne, wo dann Schwachstellen vielleicht identifiziert werden und ich somit vielleicht mich mit meiner Taktik daran orientiere. Und als ihr das eben so beschrieben habt, muss ich tatsächlich an einen alten Weggefährten denken. Das ist, ich weiß nicht, 35 Jahre her oder so. Der hat sich tatsächlich akribisch nach jedem Spiel, ne, also vor 35 Jahren gab es noch nicht so unsere digitale Welt wie heute, er hat sich auf Zetteln notiert, egal ob er gewonnen oder verloren hatte, bei jedem einzelnen Spiel, ne, was so jetzt in seiner Wahrnehmung so der Schlüssel zum Sieg war oder was er vielleicht falsch gemacht hat, was er beim nächsten Mal anders machen würde. Ne? Und so hat er dann immer so seine eigene Datenbank, das war tatsächlich aber Papier.
Ja, die erste Datenkrake im Tischtennis.
Ja, schon. Und über Jahre hat er dann immer, bevor, wenn er wusste, ich muss jetzt gegen X oder gegen Y irgendwie antreten, dann hat er geguckt, wie waren dann die letzten Partien, was habe ich mir da notiert und hat sich auf der Basis dann eine Taktik zurechtgelegt. Also das ist schon datenbasierte Entscheidungsfindung, muss ich einräumen, das stimmt, ja. Aber da ich ja so ein Gefühls- und Bauchentscheider bin, da auch im Sport, habe ich das irgendwie verdrängt, ja.
Okay, aber die Ada, würde ich sagen, ist ein bisschen versöhnt, denn datengetrieben kann auch so ein Stück weit zum Erfolg beitragen. Ja, lieber Frank, wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Also wir könnten zwar noch eine Viertelstunde weiterreden, aber hast du vielleicht noch einen Tipp oder eine Lieblingsressource zum Thema Entscheidung? Im Buch, Podcast, was du unseren Hörern empfehlen kannst. Neben dem Decision Poker natürlich.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier dann eine Standardnennung ist, aber das Handbuch der Entscheidung ist schon ein Blick wert, lieber Tobias. Ne? Und auch wenn das Decision Poker da ja auch ein Kapitel bekommen hatte vor 2 Jahren, finde ich es aller Ehren wert, das mal durchzulesen und eure ganzen Tipps und Empfehlungen und Formulierungen da mal näher zu untersuchen. Und das ist echt hilfreich, wenn sich jemand mit dem Thema Entscheidung mal näher beschäftigen will. Und ich könnte jetzt auf unseren eigenen Podcast verweisen oder so, aber da haben wir
ja schon mal. Das ist doch völlig in Ordnung. Komm,
hau mal raus. Ja, also ein, zwei Folgen zum Thema Entscheidungsfindung haben wir da natürlich auch gemacht. Auch mit Nadja und Tobias hatte ich da gesprochen zum grundsätzlichen Vorgehen, wie dieses Buch seinerzeit entstanden ist. Das war auch ein super Gespräch. Ne? Aber damit können wir es auch bewenden lassen. Es gibt auch andere gute Podcasts, wo zum Thema Entscheidungsfindung gesprochen wird. Aber wenn ich sozusagen so den Kurswechsel-Podcast dann mal durchsuche und mir das Buch von Tobias da schnappe, da habe ich schon eine Menge, mit dem ich mich beschäftigen kann.
Zum Glück haben wir hier einen Podcast und nur Audio. Dann kann man nämlich nicht sehen, wie ich jetzt gerade rot geworden bin.
Okay. Das stimmt, ja. Aber ich kann das halt bestätigen, weil ich habe jetzt, bevor ich mit Tobias sozusagen auch entschieden habe, einen Podcast zu machen, nur das Buch, was du mit der Nadja zusammengeschrieben hast, Tobias, gelesen. Den Podcast wurde ich auch aufmerksam von Tobias. Ich kann das beides bestätigen. Hat mir beides sehr gut gefallen. Wenn man Interesse hat, sich über Entscheidungen mal so ein bisschen auch zu informieren, was zu lesen, ist auch nicht ganz so kompliziert. Liest sich sehr, sehr gut durch. Das Buch kann ich empfehlen. Handbuch der Entscheidung von Tobias, aber auch den Podcast von Frank Kurswechsler. Muss ich sagen, sehr, sehr breites Spektrum. Ich glaube, da findet man immer was. Und vor allen Dingen kann man dann da auch nochmal konkreter sich dann bestimmt mit den Themen, mit den Gästen, mit denen du dich da beschäftigt hast, tiefer gehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Frank, vielen Dank für deine Einsichten. Vielen Dank vor allen Dingen für die tollen Antworten. Vielen Dank für deine Perspektive. Vielen Dank, dass du unser erster Gast warst. Das ist auf jeden Fall mal wirklich richtig toll. Haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Bevor ich Tobias das letzte Wort dann nochmal gebe, würde ich jetzt nochmal sagen, schaut euch das Decision Poker an. Kurze Frage vielleicht auch noch an dich. Du hattest vorhin gesagt, digitales Tool. Gibt es da vielleicht eventuell sogar irgendwie was, was man dann, also du hast gesagt, Decision Poker kann man downloaden. Da können wir ja auf jeden Fall den Link in die Notes nochmal packen. Aber gibt es da irgendwie ein Miro, ein Mural Board oder irgendwas, was man vielleicht sich auch mal angucken kann? Habt ihr sowas schon veröffentlicht oder ist das etwas, wo man dann konkret vielleicht auf dich zugehen könnte?
Ja, also das mit dem Download bezieht sich auf das PDF, ne, wo man sich dann die Spielkarten ausschneidet und die Spielregeln sind dabei. Und das kann halt lizenzfrei einfach nur unter Nennung von Kurswechsel, wenn man es nutzt, einfach kostenlos nutzen.
Kann man es auch kaufen, richtig kaufen? Du hattest gesagt, du hattest mal was bestellt.
Ja, ja, also ich habe da auch physische Kartensets. Das haben wir jetzt nicht in irgendeinem Shop irgendwie direkt zum Bestellen, aber wer mich gerne anschreiben möchte oder so, dann würde ich dann einen Preis nennen und das dann auch verschicken oder so. Ne? Aber das
Decision Poker, 80 Euro mindestens. Also da kann man dich anschreiben unter frankwulfes @, sag mal, komm, sei nicht so schüchtern, hau raus.
frank.wulfes@kurswechsel.jetzt ist die E-Mail-Adresse. Oder auch in den sozialen Kanälen natürlich. Und zu deiner anderen Frage, zu den digitalen Tools, da haben wir natürlich Lösungen geschaffen mit Miro oder auch mit zum Beispiel Mentimeter.
Ja, das ist sehr auch cool,
Abstimmungstool. Aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt so anbieten. Aber wer da irgendwie einen Rat mal haben möchte, wie sowas digital genutzt werden kann, kann mich auch gerne kontaktieren oder so. Dann kann ich Tipps geben. Aber da haben wir jetzt nichts zum Download irgendwie im Angebot aktuell.
Aber das ist ja trotzdem schon eine ganze Menge. Also wenn man möchte, mehr erfahren, kann man dich überall sehen. Finde ich super. Macht das auf jeden Fall. Ich finde es cool. Ist vor allen Dingen eine tolle Erfahrung auch als Team, diese Entscheidungswerkzeuge spielerisch zu erlernen. Viel, viel besser, als wenn man vielleicht in so eine, trockene, aufgezwungene Schulung rein muss oder so. Oder auch ein Theoriebuch. Ich kann es empfehlen. Vielen Dank, Frank, von meiner Seite. Und Tobias, du darfst auch noch was sagen,
geredet habe. Vielen Dank, Frank, auch von meiner Seite. Mein Vorschlag für alle, die jetzt dieses Spiel bei Frank bestellen wollen, irrt euch einfach mutig nach vorne bei der Preisfindung, schreibt den Frank an.
Ich dachte, du hast doch einen Rabattkurs und Tobias 20%.
Nee, die habe ich nicht. Frank, wirklich vielen Dank, dass du da warst. Die Zeit ist vergangen, wirklich wie im Flug.
Und ja, ich danke euch, dass ich das, toll, dass ich dabei sein durfte. Erst recht, wenn ihr sagt, ich war jetzt der erste Gast. Mega, super viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die Reaktion von den Hörerinnen und Hörern, was wir für einen Murks hier vielleicht erzählt haben, wo es andere Erkenntnisse irgendwie gibt. Also auch dieser Diskurs oder so ist ja hilfreich, aber natürlich auch gerne Reaktionen, wenn irgendwie hilfreiche Tipps dabei waren. Vielen Dank euch.
Klasse, Frank. Dann, ja, Tobias, dann bleibt mir wie immer zum Abschluss nur noch zu fragen, what's next?
Ja, in der nächsten Folge wird es wieder ein Wissensquickie und diesmal wird es um den Satisficer und den Maximizer gehen. Du lernst, wer sind diese beiden Entscheidungstypen, was sind die Vor- und Nachteile und du lernst auch, welcher Entscheidungstyp von den beiden ist Peter und wer ist Tobias und wo sortiert sich Ada ein. Und außerdem geht es noch um den Bienenschwarm, aber mehr wird nicht verraten.
Also, wenn ihr dabei sein wollt und wissen wollt, wer der bessere Entscheider ist, dann addet uns auf allen Plattformen, wo es diesen Podcast gibt, Spotify, Apple, Google, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns dort am besten, drückt die Glocke. Wichtig auch, schreibt uns Rezensionen oder Bewertungen. Am besten 5 Sterne, wenn euch das gefallen hat. Ihr könnt uns auch gerne auf LinkedIn anschreiben. Profile findet ihr immer in den Shownotes. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, one more thing. Und heute frage ich mal Eda, sag mal, hast du dich schon mal nach vorne gehört?
Meine Genauigkeit liegt bei 97,82%. Bis zum nächsten Mal, Jungs.